Deutschlandfunk Kultur heute.
Silvester und Neujahr sind für viele Menschen der Anlass, um über die Vergangenheit nachzudenken und vielleicht auch für die Zukunft Pläne zu machen, sich verändern, lästige Gewohnheiten abstreifen oder überhaupt Dinge anders machen. Dieses Nicht-Stillstehen, das Andersmachen, das Nicht-Genug-Sein könnte man als Symptom der Moderne bezeichnen. Der Philosoph Ralf Konersmann nennt es weit übergreifend Unruhe. Zu Beginn dieses neuen Jahres sprechen wir hier in Kultur heute über die Unrast, eine Erscheinungsform der Unruhe. Ich habe Ralf Konersmann gefragt, wie Unrast und Unruhe denn zusammenhängen.
Ja, die Unruhe ist ein vieldeutiger Begriff, die Unrast ein eindeutiger Begriff. Ich will das kurz erläutern. Die Unruhe empfinden wir als Plage, als Last, als Beschwernis. Das ist die übliche Wahrnehmung, die sich heute mit Begriffen wie Burnout oder Stress verbindet. Andererseits müssen wir uns natürlich eingestehen, dass wir die Unruhe auch nicht entbehren wollen, etwa wenn wir an solche Situationen denken wie die Langeweile. Dann sind wir froh, dass es die Unruhe gibt in Form der Zerstreuung, der Unterhaltung, dass man vieles machen kann, dass Angebote auf einen hereinprasseln und man sich was aussuchen kann. Solche Zweideutigkeiten kennt die Unrast interessanterweise nicht. Sie können nicht sagen, wie Sie bei der Unruhe sagen können, es gibt eine produktive Unruhe. Es gibt keine produktive Unrast. Die Unrast ist einfach nur ein Übel. Sie ist die Hektik, die Atemlosigkeit. Und in dieser Eindeutigkeit unterscheidet sie sich doch sehr von der sehr komplexen Erscheinung der Unruhe.
Sie haben ein Wörterbuch der Unruhe geschrieben und ein, wie ich finde, zentraler Begriff in diesem Wörterbuch ist die Krise. Jetzt können wir, glaube ich, schon sagen, dass wir uns spätestens seit 2008, seit der Pleite der Lehman Brothers, in der Dauerkrise befinden. Warum ist dieser Krisenmodus eigentlich so das Narrativ unserer Zeit?
Das hängt damit zusammen mit der Freigabe von Prozessen, bei denen uns das Gefühl beschleicht, dass wir diese Prozesse nicht steuern können. Wir statten sie mit allerlei Erwartungen aus, Sehnsüchten, projizieren Erwartungen auf diese Vorgänge. Aber es ist doch ein etwas Unheimliches dabei, weil wir die Energien nicht steuern können, weil wir nicht sicher sein können, dass Erwartungen eingelöst werden, dass Ziele erreicht werden, weil diese Prozesse die Neigung haben, sich zu verselbstständigen und auch eigenständig Richtungen einzuschlagen, die wir nicht wollen können. Die ökologische Krise ist ja das beste Beispiel dafür, dass Entwicklungen sich verselbstständigt haben, dass sie ein Eigenleben entwickelt haben und uns Probleme bescheren, die mindestens so groß sind wie die Probleme, die sie einst lösen sollten oder deren Lösung wir uns von ihnen erwartet haben, sodass wir also eben das interessante Phänomen haben, in einer Wohlstandsgesellschaft zu leben, zumindest was die nördliche Hemisphäre angeht und sozusagen den europäisch-atlantischen Raum. Und genau in diesen Gesellschaften auch das Krisenbewusstsein besonders ausgeprägt ist.
Wenn ich auf die ökologische Krise zu sprechen komme, die Sie gerade erwähnt haben, kann man ja wirklich sagen, dass der Klimawandel als ja wahrscheinlich größte Krise seit doch sehr langer Zeit empfunden wird. Und in dem Zusammenhang fallen auch immer wieder Worte, Begriffe wie Zeitenwende, Superkrise, könnte man vielleicht auch sagen. Also wir sehen die Notwendigkeit, Dinge zu ändern. Jetzt könnte man ja sagen, dass das vielleicht diese typische Unruhe der Moderne auch beendet. Was meinen Sie?
Sollte man erwarten. Wenn wir
ist aber nicht so.
Genau. Also das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass also die Beschreibungen der ökologischen Krise nicht in die Richtung gehen, dass sie sagen, ja gut, wir müssen also das Tempo herausnehmen, wir müssen die Beschleunigung hemmen, wir müssen Verlangsamungen einführen, das wilde Wachstum reduzieren und so weiter. Diese Rhetorik gibt es zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wird dies alles in der Sprache der Unruhe vorgetragen.
Zum Beispiel?
Naja, also die stets wiederkehrende Phrase ist, dass es nicht genug ist, dass zu wenig getan wird, dass es kurz vor 12 ist und so weiter. Das heißt, es gibt also dieses Drängen zur Eile, zur Unverzüglichkeit, zu raschem Handeln, zu Befristungen. Und das baut natürlich dieses Unruheszenario immer krasser auf. Es wird auf gesellschaftliche Veränderungen abgehoben und wir haben die Sprache der Revolution, in diesem Fall also der politischen, der grünen Revolution und all dieses gehört zum modernen Arsenal der Unruherhetorik und also die Chance, aus diesem Diskurs einmal auszusteigen, scheint überhaupt nicht gesehen zu werden.
Ich will noch mal ganz kurz rekapitulieren, Ralf Konersmann. Also die Krise als sozusagen Symptom auch der Unruhe oder Kennzeichen der Unruhe ist ja so ein bisschen hausgemacht, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Also wir verstärken ja eigentlich das Krisenhafte immer wieder selbst, um die Unruhe vielleicht auch zu erhalten. Wie könnten wir denn dahin kommen, dass sich möglicherweise ein Ausweg aus dieser Unruhe ergibt?
Sie haben recht, Patentlösungen wird es nicht geben, aber jedenfalls mir scheint das sinnvoll zu sein, ein wenig auf Distanz zu gehen und zu schauen, was da eigentlich in den letzten 200 Jahren, sagen wir mal also seit dem Zeitalter der Revolutionen, der politischen, der sozialen, der industriellen Revolution, Anfang des 19. Jahrhunderts so alles passiert ist. Und wir könnten sogar auch anschließen an Selbstbeschreibungen, die zu dieser Zeit aufkommen. Soweit ich weiß, ist es erstmals der französische Romancier Honoré de Balzac gewesen, der von der Pathologie des sozialen Lebens geschrieben hat. Die Ausgangsbeobachtung ist die, dass uns die Moderne, also die Zeit nach der Französischen Revolution, eine Vielzahl unverhoffter, bis heute unbekannter Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und so weiter eröffnet hat, dass sie aber, und jetzt kommt sozusagen das pathologische Element ins Spiel, auch den Menschen unendlich viele Zumutungen auferlegt, ein ungeheures Frustrationspotenzial bereitstellt. Das ist ein Gedanke, den auch Freud aufgenommen hat, als er 1930 von einer Pathologie der kulturellen Gemeinschaften gesprochen hat, also die Psychoanalyse von der Individualanalyse ausdehnen wollte, sozusagen auf eine Kulturanalyse. Auch er hat gesehen und viele Soziologen auch und Philosophen auch, dass also die Kultur eine Dynamik entwickelt, die nicht immer zu ihrem eigenen Vorteil ist. Und diese Geschichte sollte vielleicht auch erzählt werden, damit wir besser auch über uns selbst Bescheid wissen, über unsere Sehnsüchte, über unsere Haltungen und Fehlhaltungen.
Das ist ja einerseits, wenn ich das richtig verstehe, eine Analyse der kapitalistischen Welt, die ja vor allen Dingen schon mit den Revolutionen eben auch an Aufschwung gewonnen hat. Andererseits eine Analyse einer Geschichte der Individualisierung. Also könnte man anhand dieser beiden Begriffe auch sagen, Kapitalismus auf der einen Seite und extreme Individualisierung auf der anderen Seite, dass diese beiden Begriffe auch zentral sind für eine, wie Sie es ja auch nennen, Reflexion über die Unruhe.
Das sind sicher Schlüsselbegriffe, um zu verstehen, wie es um die heutige Situation bestellt ist. Vereinzelung, Separierung, Isolation, Zerschlagung sozialer Zusammenhänge, natürlich immer wieder Neugründungen, neue Experimente, aber diese Neuformierungen haben ja gegenüber den traditionellen Formen der Geselligkeit und des Zusammenlebens häufig etwas Improvisatorisches, Spielerisches, das wäre sozusagen das Sympathische daran, dann aber eben auch etwas Unstetes, etwas Zerbrechliches, das wäre gleich wieder sozusagen wieder der Stressfaktor daran. Wir haben uns also so in fluide, stark flexible Beziehungssysteme hineinbegeben, die in bestimmten Lebensphasen natürlich etwas unglaublich Aufregendes und Prickelndes haben, die aber nicht für jede Lebensphase etwas sind, vielleicht für Kinder zum Beispiel nicht so ohne weiteres akzeptabel. Und es gibt eben gerade auch in bestimmten Milieus natürlich auch ein Leidenspotenzial im Sinne der vorhin schon beschriebenen Pathologie. Und der Kapitalismus hat natürlich seine eigenen Gesetze, die er uns aufzwingt. Und da bin ich also ganz bei der Globalisierungskritik und denke auch, dass eine Kritik der gegenwärtigen Wirtschaftsform und der von dieser Wirtschaftsform abhängigen Sozialformen dringend geboten ist.
Der Philosoph Ralf Konersmann über die Unruhe und den Unterschied zur Unrast, die unser Thema ist, in den nächsten Tagen unter anderem in Gesprächen mit Verlegern, Kuratorinnen und Musikerinnen.